Deutschlandfunk, Informationen am Morgen mit Berichten, Interviews und Musik. Redakteur am Mikrofon ist Wolfgang Labun.
Es wird 7.17 Uhr. Ich begrüße Sie zur dritten Stunde der Informationen am Morgen im Deutschlandfunk, meine Damen und Herren. Informationen zum AIDS-Gipfeltreffen der Weltgesundheitsorganisation in Paris gleich als erstes von unserem dortigen Korrespondenten und dazu auch Fragen an Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer, CSU, der Deutschland auf dieser Konferenz vertritt. Der Welt-AIDS-Tag, der am heutigen 1. Dezember begangen wird, ist auch Gegenstand unserer Reportage um 10 vor 8. Es ist 7.44 Uhr, Sie hören aktuelle Kurzberichte im Deutschlandfunk. In Paris findet am heutigen Welt-AIDS-Tag eine AIDS-Gipfelkonferenz statt, zu der die Weltgesundheitsorganisation WHO eingeladen hat. Zur Tagesordnung Wolfgang Kozian aus der französischen Hauptstadt.
An dem Treffen nehmen 42 Staaten teil, 13 Staatschefs und 19 Gesundheitsminister sowie UNO-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali. Deutschland ist durch Ressortchef Seehofer vertreten. Weltweit sind derzeit 16 Millionen Menschen infiziert, unter ihnen 1 Million Kinder. Der Kongress ist den von AIDS betroffenen Familien gewidmet. Eine feierliche Erklärung verpflichtet, alle notwendigen Mittel zum Kampf gegen die Seuche bereitzustellen und die Erkrankten vor Ausgrenzung zu bewahren. Die Forschung soll sich aus den entwickelten Ländern mehr in die dritte Welt begeben. Hoffnungen auf ein Gegenmittel können die Wissenschaftler derzeit freilich nicht machen. Während des Kongresses prangt vom Eiffelturm 20 Meter hoch das rote Solidaritätsband und zahlreiche Solidaritätsveranstaltungen sind geplant.
Wolfgang Kozian. Deutschland wird, wie gerade gehört, auf der Pariser AIDS-Konferenz durch Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer, CSU, vertreten. Er sagte heute früh im Deutschlandfunk zu der Forderung, im Bundeshaushalt einen festen Etat für die deutsche AIDS-Hilfe zu verankern.
Da muss man zwei Dinge unterscheiden. Einmal die Mittel, die man für Aufklärung einsetzt. Da waren natürlich in den 80er Jahren wesentlich mehr Mittel notwendig, weil ja damals es sich um eine völlig neue Erscheinung, um eine erste Information der Bevölkerung gehandelt hat. Nun geht es darum, das Bewusstsein, das ja bei den Menschen vorhanden ist, wachzuhalten. Und es liegt natürlich in der Natur der Sache, wenn man zum ersten Mal Informationen vermitteln muss, dass dann der Aufwand höher sein muss, als wenn man Bewusstsein zu stabilisieren hat. Also darf man nicht den einfachen Schluss anstellen, wenn heute für Broschüren und für Informationen weniger Geld ausgegeben wird als 1987, dass deshalb dies zu Lasten der Aufklärung oder Bewusstseinsschaffung insgesamt geht. Und das Zweite, was die deutsche AIDS-Hilfe selbst betrifft, die wird ja unterstützt durch den Bund, die wird auch weiterhin unterstützt. Und der Streit geht eigentlich nur darum, ob auch die deutsche AIDS-Hilfe von Sparmaßnahmen, die ja alle im Bundeshaushalt betreffen und auch in der gesetzlichen Krankenversicherung mit erfasst sein kann oder nicht. Ich stehe dazu, dass auch die deutsche AIDS-Hilfe von Sparmaßnahmen erfasst ist, denn ich bitte mal um Verständnis, ich muss ja in allen Bereichen des deutschen Gesundheitswesens schauen, dass uns die Ausgaben nicht aus dem Ruder laufen.
Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer, CSU, heute früh im Deutschlandfunk.
Uhr 30, Deutschlandfunk, die Nachrichten. Die nächsten Nachrichten um 7 Uhr.
Deutschlandfunk, 6.34 Uhr, Meldungen zur Verkehrslage. Deutschlandfunk. Die Morgenandacht spricht Rosemarie Buckel, Herne.
Guten Morgen, meine Hörerinnen und Hörer. Im vergangenen Herbst konnte ich...
Die Morgenandacht sprach Rosemarie Buckel aus Herne. Es ist 6.40 Uhr, 20 vor 7 und nun wieder Informationen am Morgen.
Auf der KSZE-Folgekonferenz in Helsinki im Jahre 1992 beschlossen die Staats- und Regierungschefs, die KSZE zu einer regionalen Einrichtung der UNO zu machen, wie sie die UNO-Charta vorsieht. Die größte Aufgabe für die KSZE dürfte derzeit die Beendigung des Krieges in Bosnien-Herzegowina sein. Auf der KZE-Gipfelkonferenz, die gestern in Budapest zu Ende ging, gelang es allerdings nicht einmal, die Verabschiedung einer Resolution zur Verurteilung der serbischen Aggression in Bosnien-Herzegowina in die Wege zu leiten. Die Resolution scheiterte am Veto Russlands, das sich an dem Ausdruck serbische Aggression vor allem im Gebiet um Bihać störte. Am Telefon nun einer der Architekten der KSZE in ihrer jetzigen Struktur, der frühere Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher, FDP. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Lambrou.
Wie beurteilen Sie denn die Ergebnisse von Budapest?
Man muss das nüchtern einschätzen. Es sind Fortschritte erzielt worden. Die Rolle der KSZE ist gestärkt worden. Aber was aus diesen Verbesserungen gemacht wird, das liegt nun in der Hand der Mitglieder der KSZE. Wir dürfen nicht vergessen, dass die KSZE, als sie 1975 in Gang gesetzt wurde, eher negativ beurteilt wurde. Man glaubte nicht an ihre Wirkung. Das Ergebnis war die friedliche Überwindung des West-Ost-Gegensatzes. Und jetzt muss sie dauerhaft Frieden für ganz Europa sichern. Das bedeutet wiederum Vertrauen in einen Prozess, der sicher nicht über Nacht alles Gewünschte erreicht. Aber wer diesen Prozess nicht will, muss sagen, was er an seiner Stelle will. Denn noch immer haben wir ja das Ziel, eine gesamteuropäische Sicherheitsordnung zu schaffen.
Die KSZE-Konferenz in Budapest, Herr Genscher, ist ja nicht vollständig gescheitert. Im Gegenteil, mit der Zustimmung Russlands kann die OSZE, wie sie nun heißt, also Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, erstmals in ihrer Geschichte eine eigene Friedenstruppe für ein Krisengebiet zusammenstellen, nämlich für die armenische Enklave Bergkarabach. Vorausgesetzt, der Weltsicherheitsrat stimmt dem formal zu. Und weitere Voraussetzung ist, dass ein formaler Waffenstillstand in dieser Region zuvor erreicht wird. Damit stellt sich natürlich auch die Frage, ob sich Deutschland an dieser Friedenstruppe beteiligen sollte.
Das ist eine Frage, die dann zu beantworten sein wird, wenn eine solche Friedenstruppe aufzustellen ist und wenn ihr Aufgabenbereich genau umschrieben ist und dann ist zu prüfen, ob deutsche Streitkräfte darauf vorbereitet sind. Das sollte man nicht in diesem Zeitpunkt zur Debatte stehen. Wichtiger ist, dass Sie ein Beispiel zwei genannt haben für ein neues Denken innerhalb der KSZE und das zeigt, dass die erzielten Fortschritte hin bis hin zur Notwendigkeit der demokratischen Kontrolle der Streitkräfte, und das ist ja nur ein Beispiel für den Fortschritt, die Umbenennung in Organisation, die Stärkung der Stellung des Generalsekretärs, der übrigens ein deutscher Diplomat ist, das alles sind wichtige Fortschritte und der Anwendungsfall in diesem konkreten Fall im Kaukasus ist bestanden. Er beweist etwas anderes, was für die Zukunft Europas entscheidend ist. Man muss in Europa Frieden schaffen und Frieden stabilisieren mit Russland und nicht gegen Russland. Das heißt, es ist wichtig, dass durch eine Stärkung der KSZE dieses große Land seinen festen Platz in der europäischen Sicherheitsarchitektur einnehmen kann, denn es wird eine dauerhafte Stabilität ohne Russland oder gar gegen Russland nicht geben.
Die OSZE, wie sie nun heißt, Herr Genscher, hat 52 mit Jugoslawien, dessen Mitgliedschaft suspendiert ist, sogar 53 Mitglieder, die wichtige Entscheidungen nach dem Konsensprinzip fällen müssen. Ist dies bei divergierenden Interessen, wie sie in Budapest auch deutlich wurden, überhaupt möglich?
Ja, der Grundgedanke der KSZE ist ja, dass man Übereinstimmung herstellt. Wenn 1975 die Frage gestellt würde, ob man denn die Menschenrechte und demokratischen Grundfreiheiten würde durchsetzen können in den sozialistischen Staaten, wurde damals gesagt, das wird dort nie geschehen und nie erlaubt werden. Ich habe damals die Auffassung vertreten, dass die Festlegung auf gemeinsame Werte und das beharrliche Bestehen darauf letztlich zum Erfolg führen wird. Das gilt heute in anderen Fragen genauso. Das heißt, wir haben ja schon einen Fortschritt erzielt, in dem nämlich ein betroffenes Land ausgeschlossen werden kann und in dem eine Meinungsbildung ohne Zustimmung eines betroffenen Landes durchaus möglich ist, dass das Prinzip Konsens minus eins, sonst hätte es für Jugoslawien gar nicht ausgeschlossen werden können.
Da wo nun dringend Konsens erforderlich wäre, Herr Genscher, nämlich in der Frage einer Friedenslösung für Bosnien-Herzegowina, ist er nicht zustande gekommen, wegen des eingangs erwähnten Vetos Russlands bei der Resolution, die geplant war. Nun meinen viele Beobachter, dass dies ein neuer Trend in der russischen Außenpolitik sein könnte. Die Interessenallianz zwischen Russland und serbischen Positionen in Ex-Jugoslawien und auch in Bosnien-Herzegowina. Sehen Sie das auch so?
Ich glaube nicht, dass hier ein neuer Trend in russischer Interessenpolitik deutlich wird, aber deutlich wird, wie wichtig es ist, dass man in allen politischen und sicherheitspolitischen Bereichen die Verständigung mit Russland sucht, Bedenken gegen den Inhalt der Resolution, so wie er zunächst vorgelegt worden war, hat es ja nicht nur von Russland gegeben, sondern auch von westlichen Staaten, die sicher über den Verdacht einer solchen Haltung erhaben sind. Nein, das Entscheidende ist, dass man in der europäischen Sicherheitsarchitektur einen festen Platz für Russland vorsieht und dort nicht Gefühle der Isolation erzeugt, die ganz gewiss unberechtigt sind, aber wir wissen aus dem täglichen Leben, dass es nicht allein auf die objektiven Umstände ankommt, sondern auf das, was Menschen denken. Und das Ziel ist nun einmal und muss es auch bleiben, darüber haben wir uns im westlichen Bündnis schon 1967 verständigt, eine gesamteuropäische Friedensordnung zu schaffen. Und schon damals war man der Meinung, mit Russland und nicht gegen Russland.
Hätten Sie, Herr Genscher, in Budapest der Formulierung serbische Aggression in Bosnien-Herzegowina widersprochen?
Deutschland hat dieser Formulierung ja nicht widersprochen. Das waren andere Länder. Entscheidend kommt es darauf an, dass man am Ende dann durch die Erklärung des ungarischen Ministerpräsidenten Norm einen Appell, die Grundsätze der Menschlichkeit in Bosnien zu beachten, und das war der Inhalt der Entschließung, dass dies doch noch geschehen ist, und auf diese Substanz kommt es an.
Das war im Deutschlandfunk der frühere Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher, FDP. Danke und auf Wiederhören, Herr Genscher.
Auf Wiederhören.
6.50 Uhr wird es.
Es ist 22 Uhr.
Deutschlandradio Spätreport. Politik und Sport.
Mit Dieter Putz, guten Abend. Wir beginnen mit den Schlagzeilen der Nachrichtenredaktion. Damit Sie nachvollziehen können, was ein Bundespräsident alles so macht, hier ein paar Daten aus dem Terminplan Roman Herzogs. Montagabend, Teilnahme am Jahresessen der Berliner Pressekonferenz. Morgen am Donnerstag, erstmalig ein Truppenbesuch bei der Bundeswehr im sächsischen Delitzsch. Zwischen diesen beiden eher gemächlichen Terminen am Dienstag und heutigen Mittwoch ein Auslandsbesuch. Erstrangig in seiner politischen und atmosphärischen Bedeutung. Roman Herzog beendete vor einigen Stunden seinen Besuch in Israel. Letzte Informationen von Martin Wagner.
In einer Rede vor dem israelischen Ausschuss für Auswärtige Beziehungen, einem Gremium des jüdischen Weltkongresses, hat sich Bundespräsident Roman Herzog heute grundsätzlich zu den Beziehungen zwischen Israel und Deutschland geäußert. Der Bundespräsident bemühte sich, so wörtlich, eine Brücke von der belasteten Vergangenheit zur optimistisch stimmenden Gegenwart freundschaftlicher deutsch-israelischer Beziehungen zu schlagen. Roman Herzog betonte in seiner auf Englisch gehaltenen Rede, dass er den Begriff normale Beziehungen vermeide, da aufgrund der abnormalen Geschehnisse der Vergangenheit die Beziehungen zwischen Deutschen und Juden nicht durch Zeitablauf oder bloße Deklamationen normalisiert werden können. Unbestritten, so der Bundespräsident, ist der besondere Charakter der deutsch-israelischen Beziehungen. Und den gelte es aufrechtzuerhalten. Für die Deutschen forderte Bundespräsident Herzog eine fortdauernde, ehrliche, anteilnehmende Auseinandersetzung mit dem düstersten Kapitel unserer Geschichte. Zum Abschluss seines kurzen Israel-Aufenthaltes hat Bundespräsident Roman Herzog dann noch den obersten Gerichtshof Israels besucht.
Die neugebackene Bundesjugendministerin Claudia Nolte hat heute ihren ersten, nämlich den 9. Jugendbericht vorgestellt. Die junge Thüringerin werden die darin enthaltenen positiven Auskünfte über die jungen Menschen in Ostdeutschland und ihre insgesamt zukunftsfrohe Sicht besonders gefreut haben. Aber dieser Bericht nennt auch die Schattenseiten. Doris Simon fasst zusammen.
Jugendliche in den neuen und den alten Bundesländern sehen optimistisch in ihre eigene Zukunft. So lautet eine der zahlreichen positiven Erkenntnisse, die der Kinder- und Jugendbericht zusammenträgt. Er verschweigt dabei aber keineswegs die Probleme, die sich für die Jugendlichen aus den neuen Ländern vor allem durch den völligen Wandel ihrer Lebensumstände ergeben haben. Viele spüren ihn am eigenen Leib. Jeder dritte Sozialhilfeempfänger in Ostdeutschland ist ein Kind oder Jugendlicher unter 18 Jahren. Professor Hans-Uwe Otto, der Vorsitzende der Sachverständigenkommission, sprach daher von ambivalenten Erfahrungen und gemischten Gefühlen einer Generation.
Positiver bei Studierenden und Schülern als bei Lehrlingen und jungen Berufstätigen. Ebenfalls positiver bei Jugendlichen mit einer Lehrstelle im Westen im Vergleich zu Lehrlingen in Ostdeutschland. sowie deutlich negativer bei arbeitslosen Jugendlichen und bei allen anderen Gruppen. Der Zukunftsoptimismus der Jugendlichen bezieht sich vor allem auf die eigene persönliche Zukunft, immer weniger aber auf die allgemeine gesellschaftliche Lage. Erfüllen sich die eher hochgesteckten Erwartungen der Jugendlichen nicht, was für einen zunehmenden Teil der Jugendlichen jedenfalls statistisch wahrscheinlich ist, muss mit gravierenden Enttäuschungsreaktionen gerechnet werden.
In ihrer Stellungnahme weist die Bundesregierung die Vermutung einer langsam ins Negative tendierenden Stimmungslage unter ostdeutschen Jugendlichen zurück. Vor der Presse betonte die zuständige Jugendministerin Claudia Neute, es sei gelungen, einen drohenden Ausbildungsnotstand in den neuen Ländern abzuwehren. Auch die Studenten in den neuen Ländern fühlten sich gut gerüstet und konkurrenzfähig, zitierte die Ministerin aus dem Bericht. Aber es müssten weiter zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und mehr Qualifizierungsangebote gemacht werden. 11,2% arbeitslose Jugendliche gibt es derzeit in Ostdeutschland. Neute hob hervor, dass der viel zitierte Zusammenhang zwischen Jugendarbeitslosigkeit und Extremismus und Gewalttätigkeit durch den Jugendbericht nicht bestätigt werde. Dafür aber zeigt er überdeutlich, dass Arbeitsplatzsorgen auch in Ostdeutschland längst nicht mehr nur ein Erwachsenenproblem sind.
Als größte Sorge empfinden junge Menschen im Osten Deutschlands die schwierige Arbeitsmarktsituation. Dies deckt sich auch mit meinen persönlichen Erfahrungen bei Gesprächen mit Jugendlichen.
Schwieriger geworden ist es vor allem für junge Familien in Ostdeutschland. Sie kennen überdurchschnittlich mehr finanzielle Sorgen als früher und haben auch mehr Probleme mit der Beweglichkeit, die heute der Arbeitsmarkt erfordert. Schließlich fordern Sachverständige und Ministerin übereinstimmend eine Verbesserung von Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit in den neuen Ländern. Mehr Freizeitangebote sind schon deshalb dringend nötig, weil Jugendliche in den neuen Ländern, auch das ein Ergebnis des Jugendberichts, sich viel seltener als ihre Altersgenossen im Westen in privaten Gruppen oder Cliquen zusammenschließen.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 166. Der Bundestag wird alle 4 Jahre gewählt. Am 16. Oktober war die 13. Bundestagswahl. Die CDU, die CSU und die FDP haben Stimmen verloren, aber sie haben immer noch die Mehrheit im Parlament. Die erste Sitzung des 13. Bundestags war am 10. November in Berlin. In seiner ersten Sitzung wählt das Parlament seinen Präsidenten. Bis der Bundestagspräsident gewählt ist, leitet der älteste Abgeordnete die Sitzung. Unter den Abgeordneten war keiner älter als Stefan Heim. Deshalb hat er die Parlamentssitzung eröffnet. Normalerweise wird die Eröffnungsrede im Bulletin der Bundesregierung abgedruckt, aber diesmal hat das Bundespresseamt das nicht gemacht, weil Heim als Kandidat der PDS in den Bundestag gewählt worden ist und die PDS der Nachfolger der SED ist, der Kommunistischen Partei der DDR. Um zu zeigen, dass sie die PDS ablehnen, sind die Abgeordneten der Christlich-Demokratischen Union und der Christlich-Sozialen Union sitzen geblieben, als der Alterspräsident in den Sitzungssaal kam. Als ein paar Abgeordnete der Freien Demokratischen Partei das gesehen haben, haben sie sich wieder hingesetzt, aber alle anderen, die aufgestanden waren, sind stehen geblieben, bis Heim Platz genommen hatte. Viele hatten sich Sorgen gemacht, was Heim in seiner Eröffnungsrede wohl sagen würde. Am 27. Oktober hatte er sich schon von der bisherigen Bundestagspräsidentin, die dann auch wiedergewählt wurde, zeigen lassen, wo er als Präsident sitzen würde. Da hatte er auch schon zu den Journalisten gesagt, er wolle für alle Abgeordneten zu sprechen versuchen und nicht für die Partei, die ihn auf ihre Kandidatenliste gesetzt hatte. Und das hat er auch getan. Fast alles, was er gesagt hat, hätte auch jeder andere Abgeordnete sagen können. Darüber, dass ein Schriftsteller Alterspräsident geworden ist, der in der Nazizeit emigriert war, haben sich viele gefreut. Er war als Emigrant in die USA gegangen und war als amerikanischer Soldat wieder nach Deutschland gekommen. Weil er aber als Kommunist in den USA Schwierigkeiten hatte, ist er in die DDR gegangen. Dort hat er aber auch wieder Schwierigkeiten gehabt. Was er geschrieben hat, ist meist nicht in der DDR, sondern in Westdeutschland veröffentlicht worden. 1979 ist er aus dem Schriftstellerverband der DDR ausgeschlossen worden. In seiner Rede hat er an die Rede erinnert, die Willy Brandt als Alterspräsident zur Eröffnung des 12. Bundestags gehalten hat und an eine Kommunistin, die 1932 den damals gewählten Reichstag eröffnet hat. Als er über Willy Brandt gesprochen hat, haben viele Beifall geklatscht. Dann hat er über die Probleme der modernen Industriegesellschaft gesprochen, in der zu viel produziert und konsumiert wird und in der es trotzdem nicht genug Wohnungen gibt und viele arbeitslos sind. In Deutschland hat man mehr als 40 Jahre lang in zwei verschiedenen gesellschaftlichen Systemen gelebt. Deshalb haben die Ostdeutschen mit den Westdeutschen und die Westdeutschen mit den ehemaligen DDR-Bürgern Schwierigkeiten. Der Westen hat viel für den Osten getan, aber viele Westdeutsche kommen auch in die ehemalige DDR, um Häuser und Grundstücke zurückzuverlangen, die ihnen oder ihren Eltern früher mal gehört haben. Nach der Währungsunion vom 1. Juli 1990 haben westdeutsche Firmen sehr viel Waren in Ostdeutschland verkauft und die ostdeutschen Firmen hatten große Schwierigkeiten, noch Käufer für ihre Waren zu finden. Deshalb ist die Arbeitslosigkeit in der ehemaligen DDR viel höher als im Westen. Wer Geld hat, investiert es nur dann in neue Arbeitsplätze, wenn er damit Geld verdienen kann. Deshalb denkt Heim, dass die Regierung mehr tun muss, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 166.